Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 68. Heute mit dem Sascha Möllering.
Hallo.
Dem Andreas Huber.
Hallo.
Unserem Produzenten Marc Baumann.
Hallo.
Und ich werde euch durchs Programm führen und mein Name ist Martin Uhl. Heute wollen wir uns ein klein wenig mit dem Thema Chef auseinandersetzen. Dann hören wir etwas über die Veranstaltung W-Checks und ein paar Buchtipps haben wir auch noch von euch. Der Sascha hat bei sich in der Firma den Configuration Manager Chef eingesetzt und wird uns jetzt so ein paar Worte dazu nennen.
Genau, also das bin nicht nur ich, sondern das sind auch noch ein paar mehr Leute, die halt an unserer Infrastruktur und an der Infrastrukturautomatisierung arbeiten. Und zwar der Hintergrund der ganzen Sache war, dass unsere Infrastruktur immer weiter gewachsen ist und wir für die Bereitstellung der Infrastruktur erhebliche Zeit gebraucht haben. Das heißt, ein Ticket, um halt einen neuen Linux-Server zu erstellen, liegt dann halt x Tage beim Support und das ist halt absolut nicht notwendig, da man diese ganzen Sachen automatisieren kann und die Admins, die können sich dann halt mit sinnvollen Sachen auseinandersetzen.
Willst du nochmal kurz erklären, was eure Firma so alles macht?
Wir sind im Prinzip ein Werbenetzwerk. Und wir brauchen halt entsprechend viel Power, um halt so viele Requests pro Sekunde zu verarbeiten. Das führt dann halt dazu, dass wir dann halt schnell mal neue Server brauchen, speziell im Live-Betrieb, um dann halt Weihnachtsgeschäfte und ähnliches abzufangen. Und aus dem Grund haben wir uns dann halt gedacht, dass es halt sinnvoll wäre, automatisierte Infrastruktur-Deployments zu haben. Und unsere Admins, die haben verschiedene Tools evaluiert und sind dann auf Chef gekommen. Und im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass das Chef ein Konfigurationsmanagement-Tool ist, das in Ruby implementiert worden ist. Das besteht aus ein paar Teilen. Also zentral ist der Chef-Server, wo dann halt die Konfiguration abgelegt wird. Also das ist so ein Centralized Store. Dort liegen die ganzen Sachen. Dann gibt es die sogenannten Nodes. Das sind die Systeme, die von Chef gemanagt werden. Das heißt, die Server, wo dann nachher die Infrastruktur drauf deployed wird. Und dann gibt es noch die Chef Workstation, das ist der Computer mit dem lokalen Chef Repository. Also das heißt, dort habe ich dann meine ganzen Chef-Komponenten und arbeite auf denen und spiele die wieder auf den Chef-Server und kann dann damit die Infrastruktur ausrollen.
Also gewissermaßen eine Art Management-System, wo ich dran arbeiten kann, das Ganze austesten kann. Der Server ist dann die Produktion davon und die Nodes sind eigentlich die eigentlichen Ziele, die ich manage und die, so wie ich das hier verstehe, auch dynamisch erweitert werden kann, wenn eben mal ein neuer Server von euch jetzt bereitgestellt werden muss.
Genau. Man muss sich das so vorstellen, dass dann die Infrastruktur als Source Code abgelegt wird. Also das heißt, die ist dann halt auch in einem Versionsmanagement-System. Bei uns ist das dann Subversion. Und da können wir dann halt auch die Änderungen an Infrastrukturkomponenten halt so wie ganz normale Software halt nachvollziehen. Also wer hat wann welche Änderungen gemacht, was hat sich in welchen Versionen geändert. Und damit haben wir dann halt die Möglichkeit, immer wieder gleichstückige Infrastrukturkomponenten zu erzeugen. Momentan haben wir das für Systeme implementiert wie Debian Linux, den Tomcat-Server, den JBoss-Server. Und mein Part dabei war halt primär der JBoss-Server. Also, denn das ist so halt meine, ja, im Prinzip so meine Kernkompetenz, dass ich mich recht gut mit diesem Application-Server auskenne und ein Ziel war es dann halt auch, diesen Server dann halt immer wieder neu aufzusetzen und zwar so, dass er halt mit anderen vergleichbar ist.
Du hattest ja erwähnt gehabt, dass das Ganze in Ruby abläuft. Ist es dann so, dass da Ruby auf die entsprechenden Nodes draufkommt und dann Code aufgespielt wird, der auf den Nodes dann ausgeführt wird, oder läuft dieser Ruby-Code dann auf dem zentralen Server und löst damit dann SSH-Verbindungen oder andere Remote-Commands aus, um dann diese Konfigurationseinträge zu machen und damit dann kann es sein, dass vielleicht auch irgendwelcher Shellcode und andere Sachen injiziert werden, die auf den Ziel-Nodes dann so eine Konfigurationsanpassung vornimmt?
Das funktioniert so, dass halt dieser Ruby-Code, soweit ich informiert bin, auf dem Shell-Server dann halt entsprechend interpretiert wird und dass dann halt wirklich Shell-Verbindungen aufgemacht werden. Also ich kann in diesem Ruby-Code dann halt auch wirklich System-Calls machen und sagen, okay, du machst halt mal jetzt ein Gap oder ähnliches und kann dann auch die entsprechenden Return-Codes auswerten. Also Chef bedeutet ja auf Deutsch im Prinzip der Chefkoch oder der Koch und die ganze Benamung in diesem Chef-Universum dreht sich halt um die Küche. Also zentrales Element bei diesem Chef-System sind die sogenannten Cookbooks. Und ein Cookbook ist im Prinzip ein Paket für eine bestimmte Infrastrukturkomponente. Soll heißen, wenn ich jetzt eine Datenbank aufsetzen möchte oder einen JBoss-Server, dann gibt es für eine spezielle Version dieser Infrastrukturkomponente ein Cookbook. Das heißt, ich habe ein JBoss 5 Cookbook, ein JBoss 6 und ein JBoss 7 Cookbook. In diesem Cookbook enthalten sind sogenannte Recipes. Und diese Recipes sind dann halt wirklich die Infrastrukturbeschreibung. Also da wird dann halt Schritt für Schritt durchgegangen, verschiedene Steps werden abgearbeitet.
Diese Infrastrukturbeschreibung, ist die ebenfalls dann in Ruby geschrieben oder gibt es da eine extra Beschreibungssprache für so eine Infrastruktur?
Das ist eine domänenspezifische Sprache, die auf Ruby basiert. Genau, also die ist halt speziell für diesen Einsatzzweck implementiert worden.
Und ist es dann auch so gedacht, dass man dann an den Recipes mal Änderungen vornehmen kann, zum Beispiel wenn es irgendwie eine neue Subversion vom entsprechenden JBoss-Server gibt, dass der es dann auf allen JBoss-Servern, die wir verwendet, dann deployed wird und dann ein Update vorgenommen wird?
Ja, das ist aber sehr gefährlich. Also das sollte man definitiv halt erstmal in seinem Staging-Environment ausprobieren, ob die Cookbooks auch sauber laufen. Denn dann, wenn man ein fehlerhaftes Cookbook hat, dann kann man sich sehr leicht dann halt komplett seine Produktionsumgebung damit abschießen. Also da sollte man, also es ist ein mächtiges Tool und wie bei allen mächtigen Tools ist es so, dass man sehr, sehr aufpassen muss. Aber ja, im Prinzip ist es so, dass ich dann halt Anpassungen an einem Recipe mache und die sofort live schalten kann. Und innerhalb von einer bestimmten Zeitspanne, die man vordefinieren kann, wird dann halt dieses Cookbook erneut auf meinem Node ausgeführt. Also das heißt, es wird dann halt das Cookbook erneut abgearbeitet und eventuelle Änderungen werden dann halt entsprechend auf dem Node angepasst.
Also das heißt, das Cookbook überprüft den Zustand eines Nodes. Da läuft dann ein Dienst auf dem Node, der sich das Cookbook lädt, überprüft, ob das Cookbook noch aktuell ist und alle Änderungen, die sich dann damit ergeben, aus diesem Vergleich dann korrigieren kann.
Also so in etwa, das Cookbook wird dann halt einfach stumpf abgearbeitet, das ist das Neue.
Das heißt also, es wird alles drin getan, auch wenn es nicht notwendig wäre.
Genau.
Okay.
Wobei ich halt natürlich vorher dann halt auch abprüfen kann. Also wenn halt diese Files enthalten sind, dann mache dies und jenes oder mache es halt nicht.
Das heißt, diese Überprüfung eines Zustands muss im Cookbook selbst geregelt werden.
Was ist dann der Vorteil gegenüber normalem Skript? Ich meine, ich kann ja auch irgendwie das Aufsetzen von einem Tomcat oder JBoss mit einem normalen Shell-Skript machen.
Das ist natürlich hinreichend komplex über ein normales Shell-Skript zu handhaben. Und darüber hinaus kann ich es dann halt auch für alle Sachen, auch für alle Server gleichzeitig machen. Und ich kann Server auch entsprechend gruppieren und sagen, okay, ihr gehört zu einer bestimmten Gruppe und ihr bekommt halt diese spezielle Ausprägung von dem Cookbook.
Das heißt, die Cookbooks sind dann parametrisierbar?
Ja, genau. Da wollte ich jetzt noch darauf hinweisen. Und zwar gibt es in Ruby die ERB-Templates. Das ist im Prinzip, muss man sich das so vorstellen, wie ein Textfile, wo bestimmte Tags enthalten drin sind und diese Tags werden dann halt zur Laufzeit ersetzt. Also das heißt, da stehen Variablen drin und da kann ich zum Beispiel sowas wie Konfigurationsdateien ablegen und sagen, okay, wenn ich zum Beispiel eine Cluster-Konfiguration habe und ich weiß, zu Anfang noch nicht genau, wie der Full Qualified Domain Name meines Servers ist, dann kann ich das halt zur Laufzeit erfragen und diesem Template ersetzen. Und dann halt dieses Template nehmen und die Konfigurationsdatei daraus erstellen und auf dem Server ablegen. Genau. Zusätzlich habe ich noch solche Attribute-Files, wo ich dann halt noch zusätzliche Konfigurationen ablegen kann.
Das kann ich mir dann gut vorstellen, wenn man eben neue Nodes hinzufügen möchte. Wenn ich sage, hier habe ich schon bereits ein Recipe, wie diese Node im Groben aussehen soll und alles Rechtliche, das parametrisiere ich mir dann gewissermaßen hinzu.
Ganz genau. Und das Schöne ist, man kann das Ganze halt auch iterativ machen. Anfangs war es uns halt zu kompliziert, die Cluster-Konfiguration von einem JBoss halt über diesen Templating-Mechanismus zu bauen. Das haben wir dann nachgezogen, sodass halt der manuelle Aufwand, den wir halt jetzt haben, um halt ein wirkliches Cluster aufzuziehen, minimal ist.
Okay.
Genau, also das wichtigste Tool, das es im Prinzip bei Chef gibt, ist Knife. Knife ist ein Command-Line-Interface zu Chef. Das läuft auf der Workstation und dem Node. Und damit kann ich halt wirklich dann interaktiv mit der Chef-Server-API kommunizieren. Und Knife hat, hat im Prinzip eine Liste von sogenannten Sub-Commands, wo ich dann halt sagen kann, okay, du Cookbook, dich lade ich jetzt mal hoch und du wirst bitte auf dem und dem Node ausgeführt.
Das heißt, mit Knife kann ich einerseits die gesamte Struktur bedienen und damit auch die eigentlichen Ziele von auslösen, als auch sie konfigurieren, also wie erstelle ich ein neues Cookbook.
Genau. Und das wirklich Tolle bei Chef ist zusätzlich, dass ich das halt nicht nur für das eigene Rechenzentrum nutzen kann, sondern ich kann auch damit in die Cloud expandieren. Also es gibt dann halt diverse Bindings halt zu Cloud-Services wie halt, OpenStack, TerraMark, Rackspace, Amazon Web Services, wo ich dann halt die Cloud in mein Rechenzentrum reinholen kann, völlig transparent und halt entsprechend erweitern. Das heißt, wenn ich eine geschäftliche Infrastruktur habe, bin ich maximal flexibel und ich kann jederzeit durch das Zücken meiner Kreditkarte mein Rechenzentrum nahezu unendlich erweitern.
Und damit deine Nodes irgendwo anders weltweit verteilen.
Und zwar völlig transparent, sodass man es halt überhaupt nicht merkt. Und das ist halt auch ein wirklich unglaublicher Vorteil davon.
Und wie lange setzt ihr das jetzt in eurer Firma bisher ein?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, wir haben ungefähr vor einem halben Jahr damit angefangen. Also ich möchte mich jetzt aber nicht auf 1 bis 2 Monate festlegen, weil ich bei den Anfängen nicht mit dabei war.
Und die bisherigen Ergebnisse?
Das ist klar, anfangs hatten wir natürlich mit den üblichen Problemchen zu kämpfen. Also wie setze ich die Skripte richtig sauber auf? Wann bilde ich halt irgendwelche generalisierenden Packages? Also die Probleme, die man halt so bei normalen Sprachen immer hat. Aber die Ergebnisse sind wirklich überzeugend. Also es ist so, dass wir zum Ausrollen eines komplett neuen JBoss Application Servers, wenn die VMware-Instanz schon da ist, brauchen wir jetzt 10 Minuten. Was halt vorher signifikant länger gedauert hat.
Ja, und denkt so, habt ihr schon die Zeit, die ihr braucht habt, das ganze System hochzusetzen, auch schon wieder reinholen können durch solche Einsparungen?
Ja, definitiv. Also ich denke, das haben wir auf jeden Fall drin, weil wir haben jetzt in etwa, würde ich mal schätzen, 30 neu aufgesetzte JBoss Linux Server. Und wenn man ungefähr Pi mal Daumen errechnet, wie viel manuellen Aufwand man da hätte reinstecken müssen, speziell auch um die Konfiguration gleich zu halten und ähnliches. Also ich denke, das hat sich schon längst amortisiert. Also interessant wird es natürlich, wenn man dann halt anfängt und sagt, okay, ich möchte halt auch das Erstellen meiner Virtual Machines dann halt automatisieren. Und ich habe die komplette Strecke, also mein komplettes Rechenzentrum dann halt wirklich automatisiert.
Also das ist dann auch im Bereich des Möglichen?
Das implementieren wir gerade, ja. Das ist also, VMware bietet dazu eine entsprechende API, eine Java API und auch eine API für Perl, glaube ich, mit der man dann halt virtuelle Maschinen erstellen kann und sie dann halt per FAI betanken und später noch das Betriebssystem weiter zu drauf zu spielen. Und unser Ziel ist es halt dann so eine Art Self-Service-Portal für die Entwickler zu schaffen, damit die halt ihre Dev-Maschinen sich selbst zusammenklicken können, ohne dass dann halt IT jetzt groß manuellen Aufwand hat.
Und nachdem das Chef in Ruby geschrieben ist, war das auch irgendwie noch ein ausschlaggebender Gedanke bei euch?
Also nicht wirklich, weil die DSL ist so downstripped, dass man eigentlich nicht viel davon bekommt, dass es jetzt Ruby ist. Also die ganzen Ruby-Metaprogramming-Funktionalitäten nutzen wir natürlich nicht. Also das ist wirklich stumpfes Nutzen der DSL.
Okay. Irgendwelche abschließenden Worte vielleicht noch dazu?
Also wenn sich das jemand nochmal in Detail anschauen möchte, ich habe dazu auch einen Artikel im Java-Magazin geschrieben, in der Ausgabe 11/2012. Da habe ich das halt nochmal genauer beschrieben, wie man das halt auch in Verbindung mit dem JBoss macht. Genau.
Ja, dies und weitere Dinge werdet ihr dann auch in unseren Shownotes nachlesen.
Genau.
Ja, dann habe ich gehört, dass du uns noch etwas über eine Veranstaltung namens Double Jacks mitteilen möchtest.
Die V-Jacks, genau. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier in München bin. Ich bin vor einem guten halben Jahr nach Berlin gezogen. Und ich dachte mir, die V-Jacks wäre halt ein wunderbarer Termin, um mal wieder hier vorbeizuschauen. Und bei dieser Konferenz geht es im Prinzip um Enterprise Java. Also Java, Web, Architektur, Agile, Cloud, ist für jeden was dabei. Also dieses Jahr ist es halt sehr JE6-lastig, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil die Adoption Rate von JE6 sehr hoch ist und JE7 steht in den Startlöchern und das merkt man auch bei den Entwicklern, dass sie wieder Spaß dann haben, mit der Enterprise Edition von Java zu arbeiten. Also jahrelang war es ja halt so, dass das halt alle auf Spring gesetzt haben, weil der J2E-Stack ja eine totale Katastrophe war. Aber dieses Jahr sehr viel Java-EE-Themen. Also es lohnt sich definitiv hinzuschauen. Trifft man auch wieder alte Kollegen, die man jahrelang nicht mehr gesehen hat, wie das halt so bei Konferenzen ist. Gestern habe ich mir einen Java EE6 Workshop mit Adam Bean angeschaut. Also wer Adam Bean nicht kennt, das ist jemand, der halt auch an den entsprechenden Spezifikationen mitschreibt, also an den Java-Spezifikationen, und der halt auch ein freier Trainer und Berater ist und sind immer sehr interessante Vorträge hält. Es sind eigentlich immer so Hacking-Workshops, wo er sich dann halt von Task zu Task hangelt und es werden interaktiv Fragen gestellt und der Code ist dann kurz nach dem Talk online. Also es ist immer sehr, sehr interessant, weil man halt wirklich interaktiv an dem Vortrag mitmachen kann und die Richtung steuern kann, wohin man möchte.
Und wird dann richtig Code drin erzeugt?
Ja. Also der macht wirklich Lifehacking, der hat immer so drei Slides, so, hallo, ich bin der und der, ich arbeite da und da und jetzt machen wir mal was. Und dann wird dann halt live auf der Bühne dann halt etwas implementiert und da sieht man dann halt auch mit wie wenig Code man halt wirklich sinnvolle Sachen produzieren kann. Das ist halt immer wieder erstaunlich, wie mächtig diese Java-EE-Plattform doch letztendlich ist.
Und jetzt nochmal, von wann bis wann ist dann diese Konferenz?
Die hat begonnen am Montag, also am 5.11. und geht bis zum 9.11. Der erste Tag war ein Workshop- und Agile-Tag, also wo es halt sehr, sehr viel um Agile-Themen ging, und der 6. bis 8. November, das sind halt so querbeet Java-Themen.
Und findet die Konferenz regelmäßig statt?
Die ist jedes Jahr, und zwar immer im schönen Westin Grand Hotel im Arabella Park. Also das heißt, auch für vernünftiges Essen ist gesorgt, was ja bei so Konferenzen auch immer wichtig ist.
Ja, das ist nicht zu unterschätzen.
Ja.
Was muss man tun, um da teilnehmen zu können?
Na, das kommt darauf an, ob man halt irgendwie eine Session halten möchte oder halt einfach nur hingehen. Also wenn man einfach nur hingehen möchte, dann muss man die Kreditkarte zücken und viel Geld hinlegen. Alternativ, wenn man dort halt einen Vortrag halten möchte, ist es halt so, dass man im Vorfeld dann halt sein Thema einreicht und dann wird halt entschieden, findet es statt, findet es nicht statt. Also das ist ganz immer abhängig davon, ob es halt ein interessantes Thema ist
für die Ajax. Also und für Leute, die ein Thema halten, ist dann der Eintritt kostenfrei.
Ja, genau.
Und hält noch eins?
Ich hatte eigentlich dieses Jahr einen Vortrag über Chef und JBoss eingereicht, aber der ist leider nicht genommen worden. Ich hoffe noch auf die JAX 2013, die in Mainz stattfinden wird. Also das ist immer so eine halbjährliche Veranstaltung. Es gibt die JAX und die WJAX. Mhm. Die JAX ist in Mainz, die WJAX ist in München jedes Jahr. Und vielleicht wird es ja was bei der JAX.
Ja, stattdessen konntest du ja jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack dieses Vortrags hier halten.
Ganz genau. Der wird bestimmt noch deutlich sophisticated und viel, viel besser werden.
Ja, da sind wir mal ganz gespannt drauf, wie das dann aussieht. Ja, soll ich noch ein paar abschließende Worte zu WJAX?
Geht dahin, es lohnt sich. Es lohnt sich insofern, als dass man halt interessante Leute kennenlernt zum einen und zum anderen, dass man wirklich sehr qualifizierte und sehr angenehme, unaufdringliche Vorträge bekommt. Also es sind halt wirklich keine Firmenwerbevorträge, wie das oft der Fall ist. Wenn es halt irgendwie ein Firmensponsored Keynote oder ähnliches ist, ja, dann steht da halt oben auf den Slides das Logo, aber das war es dann auch. Also es ist halt nicht so, dass man sagt, wir sind Beratungsfirma XYZ und wir sind so toll, sondern es geht da wirklich um ein konkretes Thema. Das finde ich auch sehr angenehm bei der Konferenz.
Ja, also unsere Hörer werden dann wahrscheinlich erst zur nächstjährigen Konferenz gehen können, weil so früh werden wir wahrscheinlich noch nicht fertig sein. Ich meine, einer von unseren üblichen Mitarbeitern, den ich auch gerne nennen möchte, ist der Konstantin, der sich gerade in einem Podcast-Urlaub befindet. Dem können wir nahelegen, dass es noch ein paar Tage gibt, sich hier weiterzubilden. Also wir wünschen ihm eine schöne Rückkehr aus diesem Urlaub und hoffentlich ein baldiges Wiederhören. Gut, dann habe ich gehört oder gelesen, dass ich hier auch ein paar von uns wieder in die Literatur fortbewegt haben und neue tolle Dinge gefunden haben. Andreas, möchtest du schon mal
sagen, ja, nachdem was du gesagt ich hast? Jetzt ein paar Terry Pratchett Bücher gelesen habe und irgendwie gerade nicht wusste, was ich so als nächstes lese, habe ich mir jetzt mal zwischendrin den Eckart von Hirschhausen, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, vorgenommen. Ist ein sehr lustiges Buch und ja, von daher,
also
das nächste Mal habe ich wahrscheinlich wieder irgendwas
anderes. Wir haben uns ja auch schon mal über die wachsenden Aufgaben der Leber unterhalten. Wird das dann auch thematisiert oder ist das einfach nur ein Titel?
Also Eckart von Hirschhausen ist ein Mediziner, ein Arzt, der aber dann eher in den Komikerbereich gewechselt ist und sozusagen mit aus dem medizinischen Bereich Komik macht, da entsprechend auch Auftritte hat und ihm jetzt dann so ein Buch geschrieben hat. Und das ist einmal wirklich Rundumschlag, irgendwie diverse medizinische Erkenntnisse, etwas, naja, mit spitzer Feder kommentiert.
Und ist das eine lange, durchgehende Geschichte oder mehr kurze
Anekdoten? Sehr kurz, also sind immer nur so drei Seiten oder so, immer abgeschlossene Kapitelchen, wo es halt dann wirklich um ein Thema geht. Und also da ist, wie gesagt, der...
Ja, das hört sich ja auch ganz schön praktisch an, das mal schnell durch, mal schnell drei Seiten zu lesen. Ja. Dazu gibt sich häufig die Gelegenheit. Ja, also ich denke, das muss ich mir auch mal vornehmen. Sascha, du irgendwas?
Ja, und zwar habe ich mir das Buch 7 Databases in 7 Weeks bestellt. Unterschrift ist da Guide to Modern Databases in the NoSQL Movement. Vielleicht kennt ja der ein oder andere schon das Buch Seven Languages in 7 Weeks, wo halt im Prinzip 7 völlig verschiedene Sprachen vorgestellt werden. Und das ist ein gleiches Konzept. Also da werden vorgestellt Redis, Neo4j, Couch, Mongo, HBase, React und ganz traditionell Postgres. Und werden halt verglichen, welchen Einsatzzweck haben die, welche technisch-philosophischen Hintergründe haben diese Datenbanken, wie sind sie implementiert worden. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr guter Einstieg für diejenigen, die sich halt mal kurz halt damit auseinandersetzen wollen, welche Sachen es jenseits von SQL noch gibt und wie die halt eingesetzt werden können. Also speziell React finde ich halt sehr, sehr interessant, was eine NoSQL-Datenbank ist, die halt in Erlang implementiert worden ist. Mhm. Und das ist sehr, sehr interessant. Also wir selbst benutzen Redis, mhm, was auch wirklich eine sehr, sehr schöne Datenbank ist. Also speziell, wenn ich halt viele Daten habe, die in sehr, sehr kurzer Zeit kommen, die füttern wir mit Node.js und damit haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wenn ihr euch mit solchen Sachen auseinandersetzen wollt, dann kauft euch echt das Buch, das ist lohnenswert.
Also bei dir mehr Fachliteratur auch, um was zu lernen, statt Unterhaltung mal für die kleine Pause nebenbei. Ja, coole Sache. Marc, gibt es bei dir irgendwelche interessanten Entdeckungen in letzter Zeit?
Also nichts IT-mäßiges, sondern was Ernährungstechnisches. Ja, weil ich, das war so eine Sache, an der ich verstärkt arbeiten wollte. So die nächste Zeit, in der wir auch die letzten
vor der Mediziner gerade
8 Wochen schon gearbeitet habe, nach der Lektüre des Buchs Why We Get Fat and What to Do About It von dem Autor Gary Taubes. Das ist eigentlich so eine der wesentlichen Bücher auch zum Thema Low-Carb-Ernährung. Und er vertritt eigentlich die Theorie, dass man praktisch nicht durchs Essen dick wird, sondern dass man isst, weil man dick wird. Also genauso wie praktisch Kinder essenweise wachsen, ja, oder mehr essenweise praktisch wachsen, also hormonell gesteuert. Und das ist eben dann auch so, und das meiste hängt dann auch mit dem Insulinausschüttung zusammen, die eben durch die Kohlenhydrate getriggert wird. Und es ist also, ich sage mal, so ein bisschen kompliziert zu lesen, aber es ist auch dabei eben sehr unterhaltsam, weil er da eben auch einige wissenschaftliche Irrtümer aufdeckt, die sich praktisch so im allgemeinen Wissen über Ernährung wohl so festgesetzt haben, weil sie nie jemand genauer angeschaut hat.
Ja, da gibt es, glaube ich, zahlreiche Ernährungsirrtümer.
Ja, es war eigentlich so, der ist eigentlich Wissenschaftsautor, kein Ernährungsautor, und er war eigentlich auf der Suche nach einem Thema, weil er über Bad Science schreiben wollte, wie er sagt. Ja. Und dann hat er da irgendwo mit irgendwelchen Ärzten gesprochen und die haben gesagt, ja du, wenn du sowas machen willst, dann schaust dir doch mal einfach das Feld der Ernährung und der Ernährungsliteratur an. Da gibt es genug zu tun.
Oh ja, kann ich mir vorstellen, dass es sehr dankbar ist.
Ja, und das Buch ist eigentlich eher eine leichter zu lesende Zusammenfassung von auch einem anderen, viel dickeren, viel größeren Buch. Das heißt Good Calorie, Bad Calorie. Aber das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Aber das muss wohl auch ein Bestseller gewesen sein. Ich glaube so Anfang 2002 oder 2003.
Und du ziehst die Low-Carb-Ernährung jetzt durch?
Ja, also ich habe, seitdem ich da jetzt angefangen habe, 6 Kilo verloren. Ohne zu hungern und ohne Sport zu treiben.
Seit wann hast du angefangen?
Ich glaube 5. September. Das ist kein Rekord, aber es geht einfach so nebenzu. Ich meine, ich muss sagen, ich trinke halt jetzt kein Bier mehr, dafür mehr Wein. Gut. Es gibt natürlich Leute, die da entsprechend das immer extremer machen oder so, aber ich sehe, ich komme voran und ich habe ja noch ein bisschen Zeit, so bis nächstes Jahr zu meiner Hochzeit. Also ja, ich habe keine Hektik, ich habe früh genug damit angefangen.
Das ist eine Motivation, aber ich muss sagen, also in 2 Monaten 6 Kilo halte ich schon für ganz beachtlich. Muss man ja hochrechnen, wenn man es weiterzieht, dann bist du in 12 Monaten 24 los, dann rutscht du uns
vom
Stuhl runter.
Aber es ist lustig, ich habe so eine Digitalwaage, da speichert man halt sein Körpergewicht ein und dann sieht man halt auch den Body Mass Index und Also mit dem Body Mass Index vorher, da also gut, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, aber es ist schon interessant, es geht nach unten.
Ja, also coole Angelegenheit. Ich denke, da wäre fast mal eine ganze Heldenfunk-Episode, die sich diesem Thema widmet, vielleicht mal notwendig.
Ja, also ich muss sagen, auch der Konstantin hat mich ja ganz im Wesentlichen inspiriert, dieses Thema überhaupt anzugehen, durch seinen Paläosophie-Podcast. Muss ich jetzt hier auch Werbung machen?
Ah ja.
Ich halte auch sehr viel von der Paleo-Ernährung. Es ist halt in einigen Bereichen, gerade bei mir jetzt auch so im familiären Umfeld, nicht so extrem durchführbar oder ich sag mal die reine Lehre. Darum habe ich gedacht, okay, ich versuche es mal so in die richtige Richtung, also mit Low Carb und ohne Brot und ohne Getreideprodukte. Und das funktioniert ja auch schon ganz gut. Und
wenn man Lust hat, kann man das dann zu Paleo noch mal weiter treiben.
Genau, das kann man dann noch ausbauen oder also praktisch so einen langsamen Übergang machen. Also so wie man beim Tauchen auch langsam auftaucht, damit nichts passiert, kann man auch langsam
so einen Übergang machen. Ich muss ja sagen, ich mache ja im Prinzip auch so ein bisschen Ähnliches und ich habe da schon ganz gute Erfolge damit gehabt. Ich versuche da auch das Beste von beiden Welten irgendwie dann zusammenzuziehen.
Ich glaube, wir machen das hier alle am Tisch, oder? Ja. So Pi mal Fensterkreuz, würde ich sagen.
Ich nicht, ich liebe Nudeln.
Okay. Ich habe das irgendwie vor 2 Jahren habe ich damit angefangen, weil ich habe halt Krafttraining gemacht und gemerkt, so verdammt, es geht nicht weiter. Irgendwie, ich lege zwar zu, aber nicht irgendwie Muskelmasse, sondern Fett und habe dann auch mit Low Carb angefangen und das war wirklich irgendwie einschneidend. Also innerhalb von 3-4 Wochen sah mein Körper komplett anders aus. Also wirklich fantastisch.
Ja, das ist auch interessant. Also diese Geschichte ist, wenn man jetzt im Prinzip zu trainieren anfängt und ganz normal weiter ist, dann sieht man nicht so aus wie Man's Health vorne drauf, die Typen, ja, sondern längerfristig dann doch eher wie so ein, wie man sich halt so im Fernsehen so die Rocker vorstellt oder also schon gut beieinander, aber halt nicht besonders definiert. Und ich glaube, man kann das wirklich nur ernährungsmäßig lösen und man kann so viel joggen und rennen und Gewicht heben und so weiter, wie man will. Das ist ja auch so eine Sache, die der Gary Taubes sagt in seinem Interview. Was empfehlen Sie jemanden, der abnehmen will? Ja, also die Schulmeinung ist, er soll mehr Sport treiben, sich gut bewegen und weniger essen. Das ist aber genau das Gleiche, was man macht, wenn einer einen zu einem Abendessen einlädt und sagt, bring guten Hunger mit. Ja, dann frühstückt man schon weniger und man geht vielleicht mittags noch eine Runde joggen, dass man abends auch richtig Hunger hat, dass man da was essen kann. Also so kann man langfristig eigentlich nichts abnehmen, ist zumindest seine Theorie. Und also ich habe mich an vielen Stellen da entsprechend wiedergefunden und so gesehen, wie es bei mir funktioniert, muss ich sagen, der könnte schon recht haben.
Ja, coole Sache. Also ich höre schon hier aus diesem Diskussionsbedarf, dass wir da unbedingt mal eine Spezialepisode benötigen oder vielleicht auch so eine Art Mischpodcast-Systemhelden in der Paleo-Region.
Na, ich glaube, das ist einfach wahrscheinlich purer Selbstschutz des IT-Lers, der eben sich jetzt nicht so körperlich anstrengen muss, wenn er jetzt nicht gerade Server-Racks durch die Gegend schleppt.
Ja, das tut
er meistens. Dass man dann irgendwann mal so in der Mitte seiner Karriere feststellt, man müsste vielleicht doch auch mal darauf achten.
Ja, wir bewegen ja doch meistens eher weniger. Ja, gut, dann habe ich auch noch ein kleines Buch gefunden und da tun wir mal das Humorvolle mit der IT zusammenbringen. Und zwar hat ein Autor namens Rick Cook schon in den 90er Jahren begonnen, eine Serie zu schreiben namens Wizardry. Das hat leider nichts mit dem Computerspiel Wizardry zu tun. Und den Hauptdarsteller Wiz Zumwalt oder genau William Irving Zumwalt versetzt dort in eine Fantasy-Welt mit Drachen und Zwergen und Magie. Und nachdem er sich da vollkommen deplatziert vorkommt, bemerkt er irgendwann einmal, dass die magische Welt dort sich mit seinen IT-Gesetzen beschreiben lässt und fängt an, dieses in eine Computersprache, in eine magische Sprache dann zu formen und erzeugt dann eine neue Magie, die er dann selbsttätig programmiert. Und das Ganze ergibt eine sehr so humorvolle Geschichten. Und später holt er dann auch noch IT-Kollegen zu sich, um diese Sprache dann noch zu perfektionieren. Und auf die Art kann er dann sozusagen das Recht und Ordnung in dieser Welt wiederherstellen und die Prinzessin retten und was auch immer. Und ist also ein netter kleiner Zeitvertreib. Ist nicht so diskussionsbehaftet wie unser Thema Ernährung und Paleo. Also da muss ich euch jetzt echt auf eine weitere Episode irgendwann mal in der Zukunft dann vertrösten. Ja, dann haben wir noch eine kleine Sache, also gewissermaßen ein One More Thing. Und zwar von der Kickstarter-Plattform habt ihr ja in letzter Zeit wahrscheinlich doch hin und wieder mal was gehört. Und insbesondere ist diese Plattform in letzter Zeit bekannt geworden dadurch, dass Softwareprojekte damit finanziert wurden. Also ganz kurz, Kickstarter heißt, ich kann selber ein Projekt finanzieren und kann dort einen beliebigen Betrag zur Verfügung stellen. Normalerweise jemand, der so ein Kickstarter-Projekt initiiert, sagt, ich möchte $1 Million zum Beispiel. Und wenn diese $1 Million tatsächlich zustande kommt, erst dann wird von den Beteiligten dieser Betrag auch abgebucht und derjenige bekommt gewissermaßen ein Kapital von vielen Unterstützern. Meistens ist es so, dass er diesen bereits vorher schon diverse Dinge verspricht, wie zum Beispiel, du bekommst schon mein Produkt ganz früh oder ich werde es bei dir persönlich abliefern, das kostet dann meistens ein bisschen mehr, oder ich werde dir eines von einem Hand schnitzen und auf einem roten Teppich zustellen lassen. Auf jeden Fall kann die Kickstarter-Plattform für viele Arten von Produkten genutzt werden. Wir unterhalten uns hier jetzt über Software und insbesondere über Spielesoftware. Das ist natürlich eine von den schönsten Software, die wir so kennen. Und da sind einige Projekte auch sehr erfolgreich in letzter Zeit finanziert worden. Eines davon ist Guyana Sisters Twisted Dreams. Das hat sich unser Sascha schon mal ein bisschen angeschaut.
Wobei ich natürlich ehrlicherweise sagen muss, ich habe es zwar gebackt, es ist draußen, aber ich habe es noch nicht spielen können, weil wir nämlich unsere komplette Hardware-Infrastruktur zu Hause zu Max migriert haben. Das heißt, ich müsste mir dann irgendwann mal eine virtuelle Maschine oder Wine oder sowas entsprechend aufsetzen, damit ich es mal spielen kann. Ich habe mir auf YouTube halt nur die entsprechenden Videos angeschaut und die waren ziemlich großartig. Also da kann man auch sicherlich ein oder zwei verlinken. Und zwar muss man sich dieses alte Giant Sisters Thema vorstellen, halt in die aktuelle Zeit portiert. Also die beiden Mädels, die dann halt die Jump'n'Run-Welten durchqueren müssen, aber halt wirklich mit einer bombastischen Grafik und einem unglaublich toll gemachten Sound. Und das gibt es jetzt für ein paar Euro bei Steam zu kaufen. Also es ist wirklich eine lohnenswerte Investition.
So wie ich das gesehen habe, das war ja schon im ursprünglichen Guyana Sisters so, dass man sich da irgendwann durch einen magischen Ball wie verwandeln konnte. Und so wie ich das gesehen habe in diesem Twisted Dreams, ist das ein zentrales Element geworden, dass man dann zwischen Guyana und der verwandelten Guyana hin und her schalten kann und das sich dann aber sowohl auf die Spezialfähigkeiten von ihr wie auch dann die Welt an sich und deren Physik auswirkt.
Ja, genau, also das habe ich jetzt in den Videos auch beobachten können. Inwiefern das notwendig ist für das Spiel, weiß ich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall total super aus. Wenn dann halt sich diese sehr bunte, shiny World dann halt in so etwas sehr Dunkles verwandelt und der Sound auch entsprechend anders wird, das sieht schon sehr, sehr gut aus.
Ja, da können wir mal hoffen, ob du es irgendwann mal auf deinen Maschinen zum Laufen bekommst. Ich habe da noch ein anderes Projekt gesehen, das erst vor ein paar Stunden, glaube ich, auf Kickstarter Live geschalten wurde. Auch ein Projekt mit schon sehr, sehr alten Wurzeln. Und zwar, vielleicht sagen manchen von euch die Namen David Braben und Ian Bell was. Die haben in den 80er Jahren das Computerspiel Elite programmiert. Und da gab es ein paar Nachfolger davon, diesen Frontier und First Encounters, aber die sind lange nicht zu dem Ruhm gekommen, den das originale Elite hatte und welches im Prinzip die gesamten 80er und große Teile der 90er ja immer noch sehr, sehr faszinierend und fast Standards gesetzt hat. Der David Braben möchte ein neues Projekt Elite Dangerous jetzt via Kickstarter finanzieren, indem er sagte, ich möchte das Thema Elite jetzt nochmals auf aktuelles Niveau bringen mit aktueller Hardware, aktuellen spieltechnischen Effekten der 2010er Jahre versehen. Und so wie es aussieht, wird er wahrscheinlich sein selbst gestecktes Ziel von 1.250.000 Pfund sehr schnell erreichen. Derzeit hat er davon schon ein Fünftel erreicht und es sind 59 Tage, die er sich noch gegeben hat. Ich finde es im Prinzip auch sehr, sehr interessant. Ich habe allerdings ähnliche Bedenken wie der Sascha. Auch meine IT-Infrastruktur beinhaltet eigentlich keine aktuellen PCs mehr. Ich habe aber gewisse Vorbehalte, jetzt ein Projekt zu backen, welches ich vielleicht gar nicht nutzen kann. Mal sehen, ich habe dem David Braben via dem Kickstarter mal eine Frage gestellt. Das Kickstarter erlaubt das. Ob es sozusagen auch mal für meine bevorzugte IT-Infrastruktur zur Verfügung stehen wird, mal sehen. Also das ist etwas, wo ich auf jeden Fall backen werde, sollte es durchziehen und sollte es für Max rauskommen. Es kann allerdings genauso geschehen, dass ein Kickstarter-Projekt nicht erfolgreich ist. Also es ist mit einem Risiko verbunden. Es ist nicht so, dass man tatsächlich ein Produkt kauft, wenn man dort etwas backt. Es kann entweder geschehen, dass das Projekt vorzeitig eingestampft wird. Das ist mir leider mit einem Oldschool-RPG-Game geschehen. Das haben die gesehen, dass sie wohl nicht ihre Finanzierung erreichen, haben es dann gestoppt und damit, weil die ganzen Leute gebackt haben, müssen natürlich auch kein Geld zahlen. Es könnte aber genauso gut auch ein Projekt gebackt werden, erfolgreich sein, aber das Geld könnte nicht ausreichen. Dann ist man, hat man Pech gehabt.
Das ist das Risiko, das man da halt eingehen muss.
Das ist das Risiko, das man eingeht. Dem muss man sich sehr wohl bewusst sein. Und ich habe so den Eindruck, derzeit sind die Menschen so ein bisschen auf einem Höhenflug und sagen, ah, Kickstarter, ja. Das ist möglich. Kickstarter vertuscht so ein bisschen die Projekte, die da nicht erfolgreich geworden sind. Also ich möchte nur sagen, Vorsicht, aber ja klar, also es ist auf jeden Fall eine super tolle Plattform, weil da können auch kleine Leute was machen. Und gerade auch der David Braben, der ja nicht so klein ist, der auch eine erfolgreiche Spielefirma hat, sagt, dass er wahrscheinlich dieses Spiel nicht auf herkömmlicher Art produzieren kann, sondern er möchte hier an das Crowdfunding gehen.
Aber prinzipiell ist es doch so, dass wenn ich bei Kickstarter für ein Projekt was zahle, dass ich dann ja mit demjenigen eigentlich einen Vertrag habe. Das heißt, er müsste ja dann sozusagen die versprochene Leistung auch erbringen. Dass das natürlich dann wieder ein anderes Thema ist, dass ich das Geld zurückbekomme, weil er das nicht tut und das möglicherweise sogar ein ausländisches Projekt ist, ist wieder was anderes, aber prinzipiell ist es doch eigentlich ein Vertrag, oder ist das eher so eine Spendenkampagne und es ist, wenn er den Vertrag einhalten kann, ist es gut?
Also ich habe das immer bisher gesehen, es ist eigentlich eine Spendenkampagne, bei dem er für den Fall des erfolgreichen Durchziehens seines Projekts dann sein Produkt dir als Gegenleistung verspricht. Wenn das Projekt von ihm nicht erfolgreich durchgezogen wurde, dann ist deine Spende gewissermaßen ins Leere gelaufen. Wenn das Projekt von vornherein gar nicht die Mindestmenge an Finanzierung erreicht hat, dann bist du noch fein raus. Dann ist für dich einfach nur draufgegangen, dass es kommt, aber das Risiko ist auf jeden Fall da. Wie das rechtlich exakt aussieht, haben wir wahrscheinlich keine Rechtsanwälte oder Richter da, die darüber urteilen können. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Kickstarter-Plattform da alle solchen Eventualitäten bereits berücksichtigt hat. Und das ist schon so, man ist hier ein Venture-Kapitalist, auch wenn es vielleicht nur $20 sind. Ja, dann auch noch ein anderes Spiel, wenn wir gerade schon von Elite hatten, das ebenfalls via Kickstarter finanziert wurde, welches auch eine Vielzahl seines erhofften Betrags reinbekommen hat, wobei der erhoffte Betrag waren im Endeffekt $10,000, bekommen haben sie dann $200,000. Das ist das jetzt bereits veröffentlichte Spiel FTL, Faster Than Light. Das ist ein eher kleines, eher relativ kurzweiliges Spiel, welches im Endeffekt das gute alte NetHack mit so einem Spiel wie Elite verheiratet. Man ist hier eine Crew auf einem Raumschiff, einer der wenigen überbleibenden Raumschiffe der Föderation, muss die gestohlenen Pläne der Rebellen jetzt nach Hause bringen und dabei dann schauen, dass man einerseits überlebt und wenn man dann mit seiner Flotte wieder vereint ist, dass man dann noch das Hauptschiff der Rebellen erledigt. Und das Schöne ist, das geschieht alles, indem ich im Prinzip so ein Raumschiff mikromanagen muss. Ich muss mir anschauen, wo stelle ich meine Crew rein, wenn mein Pilot häufiger eine erfolgreiche Ausweichmanöver macht, dann wird er besser pilotieren. Wenn der Weapons Guy die Waffen besonders gut bedient, dann wird er auch besser drin. Ich kann meine Crew aufs gegnerische Raumschiff beamen und kann dort rumfighten und dessen Raumschiffsysteme zerstören. Ich muss umgekehrt Ähnliches verhindern bei mir. Es ist also sehr angenehm und nett. Man kann jederzeit das Geschehen anhalten und sich überlegen, wie man jetzt als nächstes taktisch vorgehen möchte. Dieses Spiel gibt es für alle drei großen Plattformen. Gibt es auch ohne DRM und man bekäme einen Steam Key auch noch dazu. Wenn man es direkt bei denen erwirbt, wenn man es bei Steam erwirbt, dann kriegt man nur einen Steam Key. Ja, gibt es dazu noch irgendwelche Anregungen, Fragen, Kommentare?
Es gibt ja auch irgendwie jetzt so eine deutsche Plattform, die das Ähnliche macht. Ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen.
Ja, also es gibt einige, die diese Kickstarter, dieses Crowdfunding mittlerweile realisieren wollen. Ich habe auch schon was von der deutschen Plattform gehört, allerdings der Name sagt mir jetzt auch nichts gerade.
Start Next heißen die.
Start Next,
genau.
Ja, kann mal schauen, wie viel interessante Projekte sich darauf dann vereinen werden. Kickstarter hat hier natürlich ähnlich wie eBay zum Beispiel den Vorteil, dass sie als allererste schon mal da sind, dass sie jetzt natürlich die große Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dass dort die großen interessanten Projekte dann besonders gerne natürlich hinziehen. Naja, was man auch wissen muss, Kickstarter behält 10% ja ein für sich. Also auch die leben schon für sich.
Oh, 10%, das ist
aber mal... Das ist aber heftig.
Ja, schon ganz gut. Sollte ich mich geirrt haben, dann bitte Fragen, Anregungen, Kommentare im Übrigen an kontakt@systemhelden.com. Es geschieht selten, aber es soll schon mal vorgekommen sein. Weitere Sachen und auch eine kleine Zusammenfassung aller der Links, die wir hier mal erwähnt haben, aber doch nicht genannt haben, findet ihr ebenfalls auf systemhelden.com. Ansonsten möchte noch jemand ein paar Schlussworte an uns richten.
Ich freue mich mal wieder hier gewesen zu sein. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen was zu erzählen. Genau, am Donnerstag werde ich dann wieder nach Berlin düsen und vielleicht demnächst mal wieder.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, dass ich mal diese Runde zum ersten Mal leiten durfte und deswegen werde ich sie jetzt ebenfalls auch beenden müssen. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.